Ich möchte uns ein Gotteswort lesen. Peter Heun hat es schon gesagt, dass es darum gehen wird, aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 6, die Verse 1 bis 6. Das heißt, dass Jesus seinen Jüngern in seine Heimatstadt kam, nach Nazareth. Und am Sabbat sprach er in der Synagoge. Und viele, die Jesus hörten, sie waren sehr verwundert. Woher hat er das? Fragten sie einander. Was ist das für eine Weisheit, die ihm gegeben ist? Und erst die Wunder, die durch ihn geschehen. Ist der nicht der Zimmermann, der Sohn von Maria? Der Bruder von Jakobus, Joses, Judas und Simon? Leben nicht auch seine Schwestern hier bei uns? Und darum wollten sie nichts von ihm wissen. Aber Jesus sagte zu ihnen, ein Prophet gilt nirgends so wenig wie in seiner Heimat, bei seinen Verwandten und in seiner Familie. Deshalb konnte er dort auch keine Wunder tun. Nur einigen Kranken legte er die Hände auf und heilte sie. Er wunderte sich, dass die Leute von Nazareth ihm das Vertrauen verweigerten. Noch einmal Vers 5. Deshalb konnte Jesus dort auch keine Wunder tun. Er konnte nicht. Er erlebte sich ohnmächtig. Und er selber wundert sich darüber, scheint ratlos zu sein über diese Erfahrung. An diesem Tag sind in Nazareth viele Menschen krank geblieben. Viele Leidende werden weiter leiden. Sie wurden nicht geheilt, ihnen wurde nicht geholfen, obwohl Jesus in der Stadt war. Liegt es daran, dass Jesus das nicht könnte? Nein, der Text sagt, es liegt nicht daran, die Menschen wissen um die Wunder, die er getan hat. Das Markus-Evangelium berichtet das. Zu der Zeit, als Jesus nach Nazareth kam, hatte er schon viele Kranke geheilt. Er hatte Dämonen ausgetrieben. Und die Menschen wussten, der hat eine Vollmacht, da geht eine Kraft von ihm aus. Über Krankheit, über Besessenheit, über Dämonen. Er hat die Kraft, die Vollmacht, er hat die Möglichkeit, daran liegt es nicht. Oder liegt es daran, dass Jesus nicht will? Dass er den Menschen nicht helfen will? Auch daran liegt es nicht. Auch hier wird gesagt, nein, wenn Jesus leidende Menschen sah, dann ging es ihm durch und durch. Jesus war jemand, der hat gefühlt, was er gesehen hat. Es war ihm nicht gleichgültig. Es ging ihm durch und durch, wenn er leidende Menschen sah. Daran lag es nicht. Jesus hatte die Macht und er hatte den Willen und trotzdem heißt es hier, er kann nicht. Er kann nicht. Woran liegt es? Hier in Nazareth liegt es daran, dass die überwiegende Mehrheit ihn ablehnt, ihn strikt ablehnt, ihm kein Vertrauen entgegenbringt. Die Leute sagen, woher hat er das denn? Wir kennen den doch, wir haben den als kleinen Jungen gesehen, wie er hier auf der Straße gespielt hat. Wir kennen seinen Vater, wir kennen seine Familie, seine Geschwister. Was nimmt der sich heraus, etwas Besonderes zu sein? Der meint wohl, er sei was Besseres als wir. Und es entsteht eine ganz eigenartige Atmosphäre dort in der Stadt. Die Menschen lehnen ihn ab. Überwiegende Mehrheit lehnt ihn ab. Das Ablehnung liegt ja in der Luft. Man spürt das richtig. Und eine solche Atmosphäre ist dort. Und die Menschen vertrauen ihm nicht. Und darum heißt es, darum konnte er dort keine Wunder tun. Und das ist ein erster Satz zu dieser Frage, ist Gott allmächtig? In Jesus begegnet uns im Neuen Testament immer eine Allmacht, die nicht herrscht, sondern eine, die dient. Es ist eine Macht, die Menschen dienen will, die sich nicht aufdrängt,
die sich nicht aufzwängt, die über niemanden bestimmt, sondern die die Beziehung sucht. Eine Allmacht, die zwar alles tun kann, aber die nicht alles tun will, weil sie wirbt und weil sie dem Einzelnen die Entscheidung überlässt, ob er sich einlassen will auf diesen Jesus oder nicht. Und das arbeitet dieser Film heraus, diese Seite, diese eine Antwort zeigt der Film eigentlich sehr gut. Wie kam diese Szene, wo er vor seiner Freundin steht und sagt, liebe mich, liebe mich. Und sie dreht sich einfach um und geht weg. Die Bibel sagt, dass Gott diese Erde nicht geschaffen hat als Marionettentheater. Dass Gott uns nicht geschaffen hat wie ein Verwaltungsapparat, wo alles programmiert ist und vorgegeben hat, sondern die Bibel spricht von einem Gott, der sich für die Liebe entschieden hat. Der lieben will, der Liebe gibt und Liebe nehmen möchte, empfangen möchte. Und zur Liebe gehört die Freiheit. Die Freiheit. Einer meiner Lehrer hat es so formuliert, er sagte, der Mensch ist von vornherein Gottes Risiko gewesen. Weil Gott sich für die Liebe entschieden hat. Und damit auch für die Möglichkeit des Menschen, Nein zu sagen, dich zu machen, Gottes Liebe zu verweigern und zu sagen, ich brauche dich nicht, ich will dich nicht und ich will selber Gott sein. Zur Freiheit gehört die Liebe. Und damit diese Möglichkeit der Ablehnung. Der Mensch kann sich für oder gegen seinen Gottes Christus, gegen Jesus entscheiden. Das war damals in Nazareth so und das ist heute ganz genauso. In den Städten heute haben die Menschen die Möglichkeit, sich mit Jesus Christus zu beschäftigen oder es nicht zu tun oder ihn gar abzulehnen. Kennt ihr dieses Allmächtigkeitsparadoxon? Ist schon sehr früh entstanden. Eine kritische Frage gegenüber einem Allmachtsverständnis. Und zwar lautet dies, ja, wenn Gott allmächtig ist, könnte er dann einen Stein schaffen, der so schwer ist, dass er ihn selber nicht tragen kann? Wenn Gott allmächtig ist, könnte er dann einen Stein schaffen, der so schwer ist, dass er ihn selber nicht tragen kann? Ja, wenn er doch ihn nicht schaffen kann, ist er doch nicht allmächtig. Wenn er ihn geschaffen hat und kann ihn nicht mehr tragen, ist er doch auch nicht mehr allmächtig. Das ist eine berechtigte Kritik an einem bestimmten Allmachtsverständnis. Man kommt da auch mit den Gesetzen der Logik nicht raus. Die Bibel sagt letztlich, dass Gott so einen Stein geschaffen hat. Nämlich das sind wir, das sind unsere Herzen. Um die wirbt Gott. Um die ringt er, um die kämpft er. Gott ermahnt. Gott versucht alles, um Menschen aufzurütteln. Manchmal versucht er auch aufzurütteln, aber er zwingt nicht. Und seht, das ist die Erfahrung, die Jesus in Nazareth macht. Das ist diese Erfahrung, dass Jesus in diesem Dorf steht und es heißt hier, er konnte nichts tun. Er konnte nichts tun, er ist ratlos und er geht in eine andere Stadt. Damit ist unser Thema noch nicht fertig. Die Frage, ist Gott allmächtig? Aber fertig, glaube ich, ist diese Vorstellung, die sich im Laufe der Jahrhunderte herausgebildet hat, diese Vorstellung von einem omnipotenten Gott, der grenzenlos überall schaltet und waltet, wo er nur will und wie er nur will. So eine Art Superman des Universums, der überall auftaucht, alles beeinflusst und immer eingreift. Das ist Gott nicht. Und die Bibel verkündigt einen solchen Gott auch gar nicht. Sie verkündigt ihn gar nicht. Welche Gottesbilder begegnen uns denn in der Bibel im Wort Gottes? Ich will das kurz aufzeigen. Im Alten Testament, da erlebt ja vor allem das Volk Israel diesen allmächtigen Gott. Also, Gott wird als mächtig erfahren von seinem Volk. Wenn ihr an die Geschichte Israels denkt, Gott befreit sein Volk aus der Gefangenschaft. Er holt sie heraus aus Ägypten. Er tut Zeichen und Wunder. Also da haben wir diese Teilung des Roten Meeres, wo hier drauf angespielt wurde. Er lässt die Mauern von Jericho einfallen. Er gibt seinem Volk in der Wüste zu essen und zu trinken. Wasser strömt aus einem Felsen heraus. Und das Volk Israel spürt, unser Gott ist mächtig, er ist groß, er hat die Kraft, er geht mit uns und er wird uns nicht fallen lassen. Sie erleben ihn als einen mächtigen Gott und sie bekennen ihn als einen mächtigen Gott. Gott, du bist groß, du bist allmächtig. Aber es wird nicht philosophiert, nicht spekuliert über eine Omnipotenz Gottes, ob Gott denn auch dies oder jenes tun könnte. Und interessanterweise, Gott wird gar nicht mit dem Begriff allmächtig belegt im Alten Testament. Da, wo die deutsche Übersetzung allmächtig übersetzt hat, oder manche deutsche Übersetzungen, da steht im Hebräischen das Wort, Gott ist ein El Shaddai, die gute Nachricht übersetzt, ein gewaltiger Gott. Er ist ein großer und gewaltiger Gott. Oder eine andere Stelle, er ist der Herr Zebaoth, kennt das aus Adventsliedern. Er ist der Herr der Herrscharen. Er ist ein Herrscher, ein gewaltiger Herrscher. Und wir erleben ihn so. Erst später, im Laufe der Jahrhunderte, kam durch die verschiedenen Bibelübersetzungen es dazu, dass heute dieses, vielleicht das ganz kurz, im Griechischen kam dann dieses Wort Pantokrator, Allherrscher. Er ist ein Allherrscher. Und es wäre die bessere Übersetzung gewesen. Aber dann, im 4. Jahrhundert, die Vulgata, die lateinische Übersetzung, hat dann mit Omnipotenz übersetzt. Allmacht. Und dann ging das vom Denken her in eine falsche Richtung. Gehen wir noch ins Neue Testament. Wie ist es denn da mit der Allmacht Gottes bestellt? Gott begegnet uns da ja in Jesus Christus. Und Jesus sagt von vornherein, ich bin nicht gekommen, um zu herrschen, sagt Jesus, sondern ich bin gekommen, um zu dienen, um ein Diener zu sein. Und zu seinen Jüngern, als sie diesen Rangstreit haben, wer denn nun der Größte ist, zu seinen Jüngern sagt Jesus, wer unter euch herrschen will, wer der Erste sein will, der muss aller Leute Diener werden und den unteren Weg gehen. Und den untersten Weg gehen. Und Jesus selbst ist diesen Weg ja gegangen. Es ist der Weg, sagt das Neue Testament, einer selbstgewählten Ohnmacht. Einer selbstgewählten Ohnmacht. Vierzig Tage hat Jesus gefastet in der Wüste. 40 Tage nichts gegessen. Und dann kommt, heißt es in Matthäus 4, dann kommt Satan und sagt, wenn du Macht hast, wenn du Kraft hast, wenn du Gottes Sohn bist, dann sag doch diesen Steinen, dass sie zu Brot werden sollen. Und Jesus sagt, nein, das werde ich nicht tun. Das werde ich nicht tun. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes gesprochen wird. Warum tut Jesus das nicht? Weil Gott es nicht nötig hat und weil es nicht zum Wesen Gottes gehört, seine Allmacht durch Wunder unter Beweis zu stellen. Und wo immer das Menschen gefordert haben, gesagt haben, tu doch etwas, damit wir dir glauben, hat Jesus das immer verweigert. Versteht ihr? Christus hat Wunder nicht um der Wunder willen getan, sondern wo Jesus Wunder getan hat, hat er es immer für die Menschen getan. Es ging ihm immer um die Menschen. Er hat sie geheilt. Er hat sie befreit. Jesus hat doch nur darum Wunder getan, um Menschen Leben zu geben. Um ihnen Leben zu ermöglichen, um sie zu befreien, um sie gesund zu machen. Darum ging es ihm. Jesus ging es nicht um Machtausübung. Und das geht bis zu seinem Tod am Kreuz. Noch als er, der Gekreuzigte, dort hängt, da verspotten ihn die Leute und sagen, wenn du Gottes Sohn bist, dann steig doch herunter vom Kreuz. Dann würde doch ein Wort reichen und du könntest herabsteigen. Und Jesus hängt da und er verblutet und er tut's nicht. Aber er könnte es, aber er tut's nicht. Jesus sagt, ein Wort würde reichen und sofort würde eine Legion von Engel kommen und die würden um mich her sein. Aber er wollte ja nicht. Eine selbstgewählte Ohnmacht. Ist Gott allmächtig? Die Bibel sagt, Gottes Allmacht ist immer die Macht seiner Liebe. Gottes Macht ist immer die Macht seiner Liebe. Es ist eine Macht, die nicht unterdrückt, eine Macht, die nicht knechtet, sondern die dient. Und ein letztes, ich empfinde, fertig bin ich mit dem Thema dann immer noch nicht. Denn es steht auch die Frage im Raum, warum greift Gott denn dann nicht öfter ein bei den Menschen, die ihn von ganzem Herzen lieben? Wir haben ja vorhin gesagt, Menschen haben ihm das Vertrauen verweigert. Aber was ist denn mit denen, die Gott vertrauen? Was ist denn mit denen, die ihr Leben in die Hände Gottes gegeben haben? Mit denen, die sagen, ich will mit Jesus Christus leben. Warum greift Gott nicht öfter ein? Warum lässt er so viel Leid zu, auch bei seinen Kindern? Die Antwort ist ganz schlicht und klar und eindeutig. Ich weiß es nicht. Und ich glaube nicht, dass es jemanden gibt, der das weiß. Ein Kollege in unserer Kirche, ein Pastor, hat vor 3 Jahren seinen 6-jährigen Sohn verloren. Er ist gestorben an Leukämie, das heißt, gestorben ist er letztlich an den Folgen der Chemotherapie, die den Darm zerstört hat. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe gar keine Beziehung zu ihm jetzt. Das ging mir von daher vielleicht auch sehr nah, wenn man dann Kinder im selben Alter hat. Und alle haben gebetet und gekämpft und gerungen mit Gott. Und dann war die Hoffnung da, er sei gesund. Und das ging dann eine Zeit lang gut und dann war eine Routineuntersuchung und dann war wieder der Befund da. Und er schreibt öffentlich in einer Zeitschrift darüber, deshalb kann ich das jetzt zitieren. Er sagt, ich brachte das nicht mehr zusammen, was andere und ich auch über Gott gepredigt hatte, was ich geglaubt hatte und was ich nun ganz anders erlebte. Gott hatte keine Allmacht, sondern Ohnmacht gezeigt. Die Frage steht im Raum bei unserem Thema. Dass du in Situationen kommst, wo es hat schon vor Christus, Epikur hatte schon dieses Problem, zu sagen, Mensch, entweder konnte Gott nicht helfen, dann ist er nicht allmächtig, oder er wollte nicht helfen, dann ist er nicht gut. Aber wie passt denn beides zusammen? Und das ist eine echte Not. Nun, er hat hier bei dem, was er schreibt, er hat auch letztlich keine Antwort darauf gefunden. Er hat nicht gesagt, dass er eine Antwort hätte. Aber es gibt eine Seite Gottes und die gehört auch zu seiner Macht. Und daran hat er sich festgeklammert und diese Seite hat er erlebt. Und darum ist er heute noch ein gläubiger Mensch. Er schreibt Folgendes. Das erste, Gott hat unsere Gebete nicht erhört. Aber, das haben wir gespürt, sagt er, er war uns als Familie nah. Er hat mit Benjamin und uns gelitten. Das ist das Erste. Das Zweite, was er sagt, die Beziehung Gottes zu unserem Sohn hat den Tag seines Todes überdauert. Wir wissen Benjamin in Gottes Hand. Das ist das Zweite. Und das Dritte, was er sagt, und dann beginnt noch eine Hoffnung unauffällig zu leuchten. Nämlich, dass Gott alle Tränen abwischen wird, wie es in Offenbarung 21, Vers 4 heißt. Und ich beginne, sagt er, ich beginne zu glauben, dass dies einmal geschehen wird. Gottes Allmacht heißt hier, dass Gott der Herrscher ist der Geschichte. Und auch wenn wir jetzt noch zu leiden haben, auch als Christen, zu leiden haben unter Krankheiten, unter Schuld, unter Notsituationen, er wird einmal alles neu machen. Das sagt Gottes Wort, die Bibel sagt, Jesus wird als der Pantokrator, als dieser Herrscher wiederkommen und er wird alles neu machen. Und seit Ostern glauben wir daran, dass der Tod und das Leiden und die Not nicht das letzte Wort haben wird.
Es gibt einen Sieger über diese Dinge und das ist Christus der Herr. Diese Herrschaft ist schon angebrochen. Sie wächst schon, aber vollendet wird sie erst am Ende der Zeit. Vollendet wird sie erst am Ende der Zeit. Gott ist allmächtig, das heißt, er kann auch heute noch Wunder tun und er tut sie auch. Er tut sie auch. Ich wünschte, man würde es viel häufiger erleben. Aber ich habe auch schon erlebt, dass jemand im Gottesdienst nach vorne gekommen ist mit einem Gehirntumor und dann sagte, also ich hatte wieder diese Routineuntersuchung und der Tumor ist weg. Und keiner kann sich erklären, wo er hin ist. Das gibt's auch. Aber es gibt auch viele Situationen, wo das Leiden bleibt, wo die Krankheit bleibt, wo die Not bleibt. Aber darum verlieren wir nicht den Glauben an einen mächtigen Gott, an einen Herrscher, der uns im Leiden ganz nahe ist, ganz nahe kommt. Woher nehmen wir das? Damit möchte ich schließen. Wir nehmen diesen Glauben nur daraus, als Christen, können wir diesen Glauben nur daraus schöpfen, indem wir immer wieder auf Christus schauen, auf Jesus Christus. Wenn ich daran glaube, dass sich in diesem Jesus das Herz Gottes offenbart, wenn ich daran festhalte und wenn ich mir Christus anschaue, dann kann ich festhalten an diesem Gott. Aber wenn ich auf das Leiden der Welt schaue, kann ich nicht festhalten an Gott. Wenn ich das Leiden in meinem Umfeld schaue, manchmal, wenn du in das Leid deines eigenen Lebens schaust, hast du viele Fragezeichen. Aber wenn ich glaube, dass Gott sein Herz, sein Innerstes offenbart in Christus, und wenn ich dann einen Christus sehe, der leidet mit den Leidenden, der weint mit den Weinenden und der tut, was er kann, der sich hingibt, der am Kreuz stirbt. Wenn ich auf diesen Christus sehe, das gibt mir neu Mut, Kraft, Vertrauen, den Glauben nicht wegzuwerfen. Und dann Ostern, das Grab ist leer. Das Grab ist leer. Niemand kann erklären, warum es bis heute eine Bewegung gab, Tausende von Christen, die sich haben hinrichten lassen für ihren Glauben. Die Leute haben sich in glühendes Öl kochen lassen für ihren Glauben, weil sie sagten, uns ist der Auferstandene begegnet. Der Auferstandene ist uns begegnet. Nein, wir werfen unser Vertrauen nicht weg an einen Gott, der doch Sieger sein wird der Geschichte. An einen allmächtigen Gott. Und so verstehe ich das, wenn ich es im Glaubensbekenntnis spreche. Das ist mir überhaupt bei der Vorbereitung, muss ich ehrlich sagen, überhaupt erst nochmal neu aufgefallen. Dass da, wo wir das Glaubensbekenntnis sprechen, bekennen wir die Allmacht Gottes. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen. Und später dann heißt es von Christus, er sitzt zur Rechten Gottes, des Allmächtigen Vaters. Ich glaube nicht an diesen Polizisten des Universums, der überall eingreift. Ich wünschte viel mehr, es wäre so. Aber ich merke auch, er ist es nicht, auch die Bibel verkündigt es nicht. Aber wir dürfen durch Christus glauben an einen allmächtigen Gott, der die Fäden noch in der Hand hat. Und wenn du es möchtest, wenn du es willst, dann kann er auch die Fäden deines Lebens in seine liebevolle Hand nehmen. Aber zwingen wird er niemanden. Gottes Macht ist eine Macht der Liebe. Amen.